Das stimmt, aber mir war relativ schnell klar, ich will da raus. Ich muss mich da rauskämpfen. Ich glaube, man braucht Ziele. Erst recht, wenn einem das Leben ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, braucht man unbedingt Ziele, an denen man sich halten kann, die einen aufrichten.
Das ist Wie geht's?
Monika Lierhaus. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wie geht's? Liebe Monika, ich freue mich wirklich unglaublich, dass du heute da bist. Ich muss sogar echt zugeben, ich bin ein bisschen nervös, weil ich habe so einen großen Respekt vor dir. Du bist so eine Inspiration für mich und du hast mich auch so ein bisschen durch meine Kindheit getragen. Deswegen freue ich mich unglaublich, dass du heute da bist, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch genommen hast. Ja, unser Podcast heißt ja immer Wie geht's? Deswegen schön, dass du da bist und wie geht's dir, liebe Monika?
Die Freude ist ganz meinerseits, lieber Robin. Also ehrlich gesagt mag ich diese Frage, wie geht's, nicht ganz so gerne, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil was soll man darauf antworten, wenn es einem nicht so gut geht? Dann will man die Menschen nicht riskieren und dann sagt man, ja, es geht schon. Aber nun in der Tat, es geht mir den Umständen entsprechend eigentlich ganz gut. Ich kämpfe mich so durch.
Bist du dann so ein Mensch, der dann quasi genau, um dieser Sache aus dem Weg zu gehen, eigentlich dann immer so automatisch antwortet, ja, mir geht's gut und wie geht's dir? Einfach damit man sich nicht so öffnen muss und das schnell abgehandelt hat, dieses Thema?
Ich sag dann meistens Danke und selbst.
Ja, das glaube ich, das kenne ich auch. Und ich glaube, als wir diesen Podcast hier damals ins Leben gerufen haben, da haben wir uns auch gefragt, ja, wie sollen wir das Ding hier eigentlich nennen? Und eigentlich, es geht um die mentale Gesundheit und geht es darum, wie geht es einem wirklich manchmal auch in bestimmten Situationen. Deswegen, die Frage ist ja eigentlich total banal, weil man hört sie jeden Tag so 20 Mal.
Absolut aber, banal.
Aber eigentlich so richtig, irgendwie ist es auch immer so eine Lüge, weil in 99% der Fälle sagt man nicht das, was man wirklich fühlt, oder? Kennst du das?
Genau das meine ich eben, weil wer will schon wirklich wissen, wie es einem geht? Das ist quasi eine Floskel.
Ja, ist eine Floskel und auf der anderen Seite denke ich mir dann aber auch so, habe ich, wenn man wirklich Interesse an einer Person hat, habe ich dann nicht eigentlich auch die Pflicht, ihm zu sagen, ja, mir geht's heute nicht so gut. Nur dann denke ich wieder auf der anderen Seite, wenn ich es jetzt sage, dann kommt entweder eine Diskussion auf oder dann kommt man vielleicht in ein Gespräch, auf das man gar keine Lust hat, ne?
Ganz genau, so ist das. Also bei guten Freunden, da kann ich mir vorstellen zu sagen, okay, mir geht's nicht ganz so gut. Aber normalerweise sagt man dann ja, danke und weiter.
Ja, das stimmt. Ja. Wir werden heute sicherlich noch ganz viel darüber sprechen, wie sich dieses Verhältnis zu dem Wie geht's bei dir auch verändert hat im Laufe der Jahre. Aber bevor wir da so ganz tief einsteigen, würde ich gerne so ein bisschen am Anfang starten, nämlich bei deiner Kindheit. Und zwar, wenn meine Daten nicht lügen, dann bist du 1970 in Hamburg geboren. Wie darf ich mir eine Kindheit 1970 in Hamburg vorstellen?
Ich hatte eine ganz wunderbare Kindheit. Unsere Eltern waren so sehr für uns da. Die haben uns wirklich alle Wünsche erfüllt. Wir sind in einem kleinen Einfamilienhaus aufgewachsen. Ich habe noch zwei Geschwister und ich hatte wirklich eine wahnsinnig unbeschwerte Kindheit. Es war wirklich großartig. Unsere Eltern waren immer für uns da, egal was war. Mein Vater hat zum Beispiel mich bei meinem Umzug nach Dortmund begleitet. Da sind wir zwei mit einem kleinen Laster hingefahren und da hat er mir die ganze Wohnung renoviert. Also auf meine Eltern konnte ich mich immer hundertprozentig verlassen. Und meine Mutter ist die selbstloseste Person, die ich kenne.
Ja, das kenne ich tatsächlich von meinen Eltern. Ich glaube, dass das ja irgendwie auch total die Prägung ist und was ist, was man total mit ins Erwachsenenalter dann auch nimmt. Gibt es noch was in der Kindheit, was du würdest du sagen, so aus heutiger Sicht, was dich geprägt hat, was dich geformt hat, außer die Eltern, die immer für dich da waren?
Also mein Vater hat mir zwei Sätze mit auf den Weg gegeben. Was du nicht willst, dass man dir tu, das füge auch keinem anderen zu. Das war der eine Satz, den er immer gesagt hat und danach haben wir uns immer gerichtet. Und dann gab es noch einen zweiten Satz. Wer nach den Sternen greift, wird niemals mit einer Handvoll Dreck enden. Das ist auch so eine Art Leitsatz, der zu mir passt und nachdem ich mich auch gerichtet hatte.
Hast du den damals schon verstanden, als dein Vater den dir so als Kind schon vorgehalten hat?
Ich denke schon. Doch, das denke ich schon. Und ich habe mir auch hohe Ziele gesetzt und sie dann auch erreicht.
War das quasi deine Interpretation, also dass man sich hohe Ziele setzen sollte, um halt im Prinzip nach den Sternen zu greifen? Oder wie hast du den Satz interpretiert?
Absolut. Ich glaube, man braucht Ziele. Erst recht, wenn einem das Leben ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, braucht man unbedingt Ziele, an denen man sich halten kann, die einen aufrichten. Ich hatte das ganz große Ziel, als ich quasi out of order war, als mir der vollkommene Crash passiert ist, hatte ich das ganz große Ziel, zur Weltmeisterschaft nach Brasilien zu kommen. Und das habe ich auch geschafft. Ich war in der Reha und da habe ich das Ziel verkündet und da haben sie mich alle mit großen Augen angeguckt und haben gesagt, ja, ja, red du mal. Aber ich habe es geschafft. Ich habe wie eine Verrückte trainiert und es tatsächlich auch geschafft. Wow. Ich war dann in Brasilien und habe das einzige Interview mit Joachim Löw bekommen, was er gegeben hat. Das einzige Einzelinterview mit Joachim Löw.
Wunderschön, das ist wirklich...
Das war toll, ja.
Das glaube ich, dass das groß. Unglaublich toll war. Und das ist schon die erste Gänsehaut in dem Gespräch, die ich gerade bekomme. Da werden bestimmt noch ein paar dazukommen. Du hast gerade schon diese Liebe zum Sport oder auch die Liebe, dich dann wieder zurückzukämpfen, in den Sport angesprochen. Woher kommt diese Liebe? Wann ist die Liebe zum Sport geboren? Ist das was, was dich auch schon in deiner Kindheit immer begleitet hat? War das immer etwas, was du sozusagen verinnerlicht hast und auch werden wolltest später? Irgendwas, was mit Sport zu tun hat?
Also ich habe mein Leben lang Sport gemacht. Wir sind als kleine Kinder sind wir in den Turnverein gegangen. Dann waren wir beim Ballett. Dann sind wir zum Tennis gekommen. Wir haben beide, Eva und ich, Regionalliga gespielt, was schon nicht schlecht ist. Haben unseren Übungsleiter gemacht. Wir haben uns quasi mit dem Tennis auch ein bisschen das Geld verdient. Dann bin ich Ski gefahren, ich bin geritten. Wir haben eigentlich immer Sport gemacht. Sport war immer extrem wichtig für uns. Fußball habe ich auch gespielt, allerdings hat mein Bruder uns nur ins Tor gestellt, weil er jemand brauchte, der da steht. Damit schön viele Tore fallen, hat er uns, Eva und mich, da reingestellt.
Um sich ein gutes Gefühl zu holen, ne? Das kennt man
genau,
ja von Stürmern.
Genau, schön viele Tore, ganz genau.
Und aber du hast den Sport dann immer nur so aus der, also weil du Lust auf den Sport hattest, betrieben oder war da eigentlich auch mal dieser innere Wunsch, ich möchte gerne Profi werden in irgendwas?
Nee, Profi wollte ich eigentlich nie werden. Es war eigentlich nur so als Ausgleich.
Und dann, wenn wir dann mal ein bisschen weiter in deiner Karriere nach vorne spulen, dann ist es ja auch so, dass du dann relativ schnell zum Fernsehen gekommen bist. 1994 kam dann ein Volontariat bei Sat.1. War das etwas, worauf du hingearbeitet hast oder hat sich das einfach so ein bisschen ergeben, dieser Weg zum Sport quasi übers Fernsehen?
Also dieser Weg hat sich komplett zufällig ergeben. Ich war beim Radio und da war ich unglaublich glücklich. Ich fand das Radio wundervoll. Ich fand es auch gut, dass man mich nicht gesehen hat. Diese Anonymität von den Radios fand ich großartig. Und dann habe ich einer Kollegin einen Gefallen getan und habe ihr einen Praktikumsplatz beim Radio besorgt. Und diese Kollegin hat mir dann gesagt, jetzt würde ich dir auch gerne einen Gefallen tun und besorge dir einen Platz beim Fernsehen, bei der Sat.1 Regionalredaktion. Da habe ich gesagt, wenn du mir wirklich einen guten Gefallen tun willst, dann lade mich zum Essen ein. Aber geh mir weg mit Fernsehen. Ich wollte nicht zum Fernsehen. Ich war so glücklich beim Radio. Aber sie hat nicht locker gelassen. Und dann habe ich gesagt, na gut, wenn du mich dann nicht mehr nervst, dann mache ich da ein Praktikum. Und dann bin ich beim Fernsehen gelandet, in der Regionalredaktion bei Sat.1. Und da habe ich dann am allerersten Tag einen Aufsager gemacht, werde ich nie vergessen. Die haben mich zu Hagenbecks Tierpark geschickt und da sollte ich dann das Wetter mitbringen. Die Neuen haben immer gleich das Wetter aufs Auge gedrückt bekommen. Und da habe ich gedacht, was mache ich jetzt? Wetter. Okay, dann habe ich einem Kamel ein bisschen Brot untergeschoben und habe es dann nachsynchronisiert. Wie gut, dass ich ein dickes Fell habe, denn es wird bitterkalt werden. Und so war dann der Redaktionsleiter sowas von begeistert, dass er mich da gehalten hat. Dann hat er mir unbedingt ein Volontariat angeboten. Mit Biegen und Brechen hat er mich beim Fernsehen gehalten. Also habe ich eigentlich diese Karriere Wolfgang Stolz zu verdanken.
Und bist du ihm denn, also ich denke mal, dass du ihm rückblickend sehr dankbar dafür bist, dass er da so hartnäckig geblieben ist, kann ich mir vorstellen. Aber ja, warst du dann auch direkt am Anfang schon überzeugt, okay, ich passe vielleicht doch eher ins Fernsehen als ins Radio? Oder war das auch ein Prozess, der sich erst ergeben musste?
Das war ein Prozess. Ehrlich gesagt habe ich jeden Tag gedacht, ein Damoklesschwert hängt über mir. Und ich habe jeden Tag darauf gewartet, dass der Faden reißt. Also ich habe mich irgendwie nicht so richtig wohl gefühlt beim Fernsehen. Aber dann hatte ich eine Außenstation bei RAN, Sat.1 Sport. Und da wurde es dann auf Anhieb besser. Also dann beim Sport habe ich mich wohler gefühlt.
Weil das dann ja einfach so ein bisschen dein Terrain war, weil du das Gefühl hattest, das ist was, wo ich mich selber auch auskenne?
Ganz genau. Da waren einfach die Menschen anders. Und da habe ich dann langsam Fuß gefasst beim Fernsehen.
Und da muss man aber trotzdem sagen, dass die Karriere ja dann doch eigentlich relativ steil nach oben ging, weil du warst dann im In- und Ausland tief, warst dann bei RAN, warst bei Premiere, du das hast stimmt. es dann auch schon gesagt. Und dann kommt auch schon der Moment, wo du quasi in mein Leben gekommen bist, weil dann ist es nicht nur Sportschau. Bei diesen Sachen geblieben, sondern genau, du sagst es schon, es kam die Sportschau dazu. Und ab diesem Moment, ich war selber ein fußballverrückter Junge. Ich habe die Sportschau aufgesaugt, wie wahrscheinlich jeder fußballverrückte Junge. Und das war immer so das Highlight des Wochenendes. Und du warst die Moderatorin dieser Show. Deswegen sage ich das, weil es eben auch so ist, dass du da echt so aktiv in mein Leben und wahrscheinlich in viele andere Leben auch reingetaucht bist. Kannst du mir was über diese Zeit erzählen? Was war das für eine Zeit für dich? War das wie eine Art Traum, den du da auch leben durftest? Weil du warst mit Fußball umgeben, warst mit Sportlern umgeben, durftest Interviews führen. Was war das für eine Zeit für dich?
Also ganz ehrlich gesagt, es war irgendwie nichts Besonderes für mich. Ich war im Studio, ich habe dann da meinen Part gemacht und dann bin ich nach Hause gegangen. Also es war nicht wirklich so, dass ich gedacht habe, jetzt ist ein Traum wahr geworden. Das nicht. Aber ich habe mich immer wohl gefühlt vor der Kamera.
Und würdest du sagen, dass, hast du eine Erklärung so rückblickend dafür, warum das gar nicht so besonders für dich war? Weil von außen, also ich erzähle dir das jetzt als fußballverrückter Junge, aber du wirst ja auch ein dementsprechendes Feedback bekommen haben, beziehungsweise zumindest das Gefühl bekommen haben, dass du da eine sehr wichtige Show quasi moderierst. Warum denkst du, ist diese Besonderheit nicht in deinem Kopf angekommen? Hast du da eine Erklärung für?
Da habe ich ehrlich gesagt überhaupt keine Erklärung. Es hat mir immer wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich war immer gerne im Studio und ich war auch gern vor der Kamera. Aber was genau das ausgemacht hat, kann ich dir gar nicht sagen.
Und trotzdem ist es so, dass du das Format von 2004 bis 2009 begleitet hast. Du warst das Aushängeschild der Sportschau, weil du eben die Moderatorin warst und jeder kannte dich. Wir kommen jetzt zu einem Moment in 2008, der natürlich jetzt rückblickend ganz, ganz viel verändert hat. 2008 bekommst du etwas zu hören, was du wahrscheinlich an der Stelle selber gar nicht erwartet hast. Kannst du uns mitnehmen in diesen Moment und was nur dieser Moment, wir kommen natürlich gleich auch noch auf alles andere, aber diese Nachricht mit dir gemacht hat 2008?
Boah, das ist schon so wahnsinnig lange her. Ich weiß nur noch, dass ich das Testament gemacht habe. Das weiß ich noch. Als ich die Nachricht bekam, da ist was in meinem Kopf, das raus muss, habe ich gedacht, dann mache ich mal schnell das Testament. Ansonsten habe ich eigentlich komplett weiter funktioniert, so wie immer. Ich habe mich irgendwie darauf konzentriert, weiterzumachen.
Und hast du dieses Testament, also war dir deswegen halt schon bewusst, als du die Nachricht bekommen hast, dass es jetzt wirklich richtig schwerwiegend ist und dass da eventuell auch was ist, was so schwerwiegend ist, dass es nicht mehr ganz so lange weitergeht? Hast du aus diesem Grund das Testament gemacht oder war das einfach nur eine Sicherheit ganz generell?
Also man hat mir gesagt, dass diese Operation, dieses Aneurysma zu klippen, dass diese Operation in 1 von 100.000 Fällen gut geht. Aber wow. Ich habe gedacht, ich mache das Testament trotzdem. Wobei ich eigentlich nicht wirklich damit gerechnet habe, dass das so wird, wie es jetzt wird. Oder wie es jetzt wurde.
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, war die OP, die du dann im Nachgang machen musstest, die war unumgänglich. Aber es waren vernünftige Chancen da, dass auch danach wieder alles so weitergeht wie vor der OP. Okay.
Ganz genau, exakt. Ich habe einfach nicht damit gerechnet, dass das so jetzt wird. Ich dachte, wenn, dann bin ich fertig, dann ist es das, dann war es das. Mhm. Also entweder oder.
Okay. Das heißt, du bist auch in 2009, für die ZuhörerInnen, die jetzt gerade hier dabei sind, 2009 kam es dann zu dieser unumgänglichen OP. Du musstest dich im Januar operieren lassen, um dieses Aneurysma entfernen zu lassen. Bist du auch mit der Erwartungshaltung reingegangen? Also im Normalfall sollte es gut gehen, aber wenn es nicht gut geht, dann passiert nicht das, was mit dir passiert ist, sondern dann ist es vorbei. Waren das deine Gedanken?
Das war mein Gedanke, dann ist es halt vorbei. Aber ich war ja noch vorher bei der Vierschanzentournee in Salzburg. Und ich weiß noch ganz genau, ich war mit Dieter Thoma auf einer Art Schlitten, glaube ich, so in einem Snowmobil. Und dann saß ich da hinten drauf und habe dann der Kamera noch zugewinkt und habe gesagt, wir sehen uns beim Bundesliga-Start wieder. Ich mache jetzt eine kleine Pause und beim Bundesliga-Start sehen wir uns wieder.
So kam es leider nicht. Magst du uns mal mitnehmen in diesen Moment? Also ich muss ja auch, ich bin ja auch relativ naiv. Ich glaube, das kann man ja auch gar nicht nachfühlen als Mensch, der das natürlich nicht erlebt hat. Aber für alle da draußen, die OP 2009 ist insofern schiefgegangen, als dass das Aneurysma während der Operation geplatzt ist. Also
Ganz genau.
wir haben es nicht rausgeklippt, sondern es ist halt leider während der OP geplatzt.
Genau. Dann gab es schwere Hirnblutungen und dann hatte man mir schon, dann haben sie meiner Familie gesagt, sie möchten sich von mir verabschieden. Dann haben sie meine Schwester Eva aus Amerika wiedergeholt. Mein Vater hat sie angerufen und hat gesagt, Eva Maria. Und da wusste sie schon, da stimmt was nicht, weil sie sonst immer Efi genannt wird. Und dann hat mein Vater gesagt, Eva Maria, ich muss dir was sagen. Und dann war total klar, irgendwas war. Und dann war klar, die Operation ist schiefgegangen. Und dann bin ich erst im künstlichen Koma gewesen, 4 Monate lang.
Und in diesem künstlichen Koma, wie gesagt, ich bin da sehr weit weg von, deswegen verzeih mir vielleicht diese etwas naive
Zum
Frage.
Glück bist du weit weg
Das stimmt,
davon.
danke,
Zum
das
Glück.
stimmt, da hast du recht, liebe Monika. Aber verzeih mir deswegen die Frage, was ist in diesem künstlichen Koma? Hast du Erinnerung an dieses künstliche Koma? Gibt es da einen Zustand, an den du dich erinnern kannst, oder ist es einfach nur 4 Monate komplette Leere? Weißt du das noch?
Ja, also ich weiß noch, dass meine Schwester mir vorgelesen hatte. Und zwar später, als ich dann aufgewacht war, hat sie mir die gleiche Stelle noch einmal vorgelesen. Und da habe ich gesagt, hey, stopp, das kenne ich doch alles. Und da hat sie gesagt, das kannst du gar nicht kennen. Das habe ich dir vorgelesen, als du im Koma gelegen hast. Aber ich weiß ganz genau die Stelle, als er seine Schuhe sah, wusste sie, dass sie ihn verlassen wird. Die Stelle kenne ich in- und auswendig. Und die hat Evi mir vorgelesen, als ich im Koma gelegen habe.
Aber das verstehe ich das richtig, dass das aber kein aktiver Prozess war? Also du warst nicht im Unterbewussten aktiv, sondern das ist erst quasi dann, nachdem du aufgewacht bist, aufgeploppt. Oder gab es auch
Genau.
wirklich aktive Momente in diesen
Nee,
vier
aktive
Monaten?
Momente gab es gar nicht. Ich war wirklich weg vom Fenster. Aber als ich dann aufgewacht bin, hatte sie mich gefragt oder sie hat mir das Buch nochmal vorgelesen und da habe ich gesagt, stopp, die Stelle kenne ich schon.
Unfassbar. Und als du dann aufgewacht bist, kannst du dich dann daran noch erinnern, was genau da los war, wie du dich gefühlt hast, was du empfunden hast? Weißt du das noch?
Was ich empfunden habe, weiß ich nicht mehr genau. Ich kann dir nur sagen, ich konnte gar nichts. Ich konnte wirklich nichts. Ich war wie eine lebende Leiche. Oder wie Eva immer so schön sagt, wie ein Sack Kartoffeln. Ich konnte nicht mehr aufrecht sitzen. Ich bin immer wieder umgefallen, weil mein Gleichgewichtssinn so schwer gestört war, dass ich mich nicht aufrecht halten konnte. Ich konnte nicht gehen, ich konnte nicht sitzen, ich konnte nicht stehen, ich konnte gar nichts. Ich konnte nicht mal schlucken. Die haben mir immer pürierte Nahrung gegeben. Es war
Unglaublich.
grauenvoll. Und dann haben meine Schwester und mein damaliger Freund mir einen Cheeseburger mitgebracht. Och, allein der Duft war so herrlich. Von da an hatte ich auch wieder Appetit. Aber ich konnte nichts. Ich konnte nicht mehr essen, gar nichts, nicht schlucken. Ich hatte eine Trachealkanüle. Das ist so ein Atemgerät. Ich konnte nicht mehr atmen. Gar nichts konnte ich. Wirklich nichts. Gar nichts.
Ich habe in meiner Recherche tatsächlich, und ich habe mich gefragt, ob ich die Frage dann auch so stellen soll, weil sie mir so hart klingt. Aber wenn du mir das jetzt quasi auch schon so bestätigst, das klingt ja so, als wenn du als erwachsene Frau im Körper eines Babys wieder aufgewacht bist, das im
Ganz
Prinzip
genau.
nichts kann. Was, wie,
Gar nichts konnte ich. Ich
was,
konnte
was ist
überhaupt
das?
nichts.
Was ist das für eine mentale Belastung? Beziehungsweise war das direkt für dich klar, okay, ich muss mich hier rauskämpfen, oder war das erstmal so eine Ohnmacht, so eine Machtlosigkeit, wo du gar keinen Ausweg gesehen hast? Weißt du das noch?
Na, man fühlt sich halt erstmal gefangen in einem Körper, der nicht mehr funktioniert. Das stimmt, aber mir war relativ schnell klar, ich will da raus. Ich muss mich da rauskämpfen. Also den Kampfgeist habe ich wohl von meiner Urgroßmutter, von Valeska Meyer. Ich habe auch einige Geräte in der Reha nach meiner Urgroßmutter benannt. Der Rollstuhl zum Beispiel hieß Frau Meyer. Nach meiner Urgroßmutter. Die war Preußin und durch diszipliniert. Und von der habe ich bestimmt ein bisschen was abbekommen.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass das aus psychologischer Sicht total Sinn ergibt, auch gewissen Gegenständen Namen zu geben, weil man die dann so ein bisschen emotionalisiert und die einen quasi daran erinnern, welche Charaktereigenschaften in dem Fall deine Urgroßoma hat. Und das kann ich mir total vorstellen, dass das hilft. Ich brauche auch immer Dinge, an die ich mich dann halten kann, wenn gerade mal was nicht läuft. Und da sind wir wieder bei den Zielen und nach den Sternen greifen. Und da möchte ich gerne noch mal drauf eingehen, weil es geht ja genau um dieses nach den Sternen greifen. Ist da nicht wie niemals zuvor dieser Satz deines Vaters in deinen Kopf gekommen, weil du wusstest, okay, es gibt hier schlechte Prognosen. Viele sagen mir, das wirst du auf jeden Fall nicht schaffen. Und dann der Vater, ich höre den gerade in meinem Kopf, dein Vater, der sagt, okay, greif nach den Sternen und mach da was draus. War das dann ein Satz, der dich mehr denn je begleitet hat?
Mit Sicherheit war das so ein Satz, mit Sicherheit. Mir war total klar, ich werde diese Reha auf meinen eigenen Füßen verlassen. Das habe ich dann auch geschafft. Ich wollte nicht im Rollstuhl da rausgerollert werden oder mit anderen Hilfsmitteln, Rollator oder was auch immer. Ich wollte auf meinen eigenen Beinen aus der Reha rausgehen. Was ich auch geschafft habe, sehr wackelig zwar und mit Hilfe mit der Unterstützung meines Freundes, meines damaligen und meiner Schwester, aber ich bin aufrecht gegangen.
Wie lange hat dieser Reha-Prozess gedauert insgesamt, bis zu dem Moment, dass du auf eigenen Beinen das Reha-Zentrum verlassen konntest?
8 Monate lang. Ich war 8 Monate lang zu Hause weg. Erst lag ich 4 Monate lang in Hamburg im Koma, im UKE. Mhm. Und dann war ich 8 Monate lang in einer Reha am Bodensee. Und das war, also ich war insgesamt über ein Jahr lang nicht zu Hause.
Unfassbar. Du,
ja, das war hart.
Das glaube ich dir, dass das hart war. Und du beschreibst dein Leben, beschreibst du selbst auch als eines davor und eines danach.
Das stimmt.
Was war das für ein Leben, was dann begonnen hat, nicht nur in dem Reha-Prozess, sondern vor allem auch ab dem Moment, wo du dann die Reha verlassen hast, weil du wusstest ja trotzdem, es ist trotzdem noch nichts wie vorher. Was war das für ein Leben danach?
Es war ehrlich gesagt ganz fürchterlich. Mhm. Ich bin angeglotzt worden, ich bin angeguckt worden, als ob ich ein Monster wäre. Es war eine Katastrophe. Es war wirklich schlimm. Deswegen habe ich mich dann auch dazu entschlossen, diesen Auftritt bei der Goldenen Kamera zu machen. Mhm. Dass ich mich zeigen wollte, so bin ich jetzt. Nehmt mich oder lasst es. Mhm. Aber ich wollte es ein für alle Mal klar haben. Mich haben Paparazzi belagert. Boah, fürchterlich. Nee, es war schlimm.
Du sprichst im Prinzip jetzt gerade auch schon was an, was ich als Herausforderung beziffern würde. Also dieser Reha-Prozess, der wird ja nicht einfach geradlinig nach oben gelaufen sein. Da werden ja auch immer mal wieder Sachen gekommen sein, die dich zur Verzweiflung gebracht haben oder Rückschläge, Widerstände, die du überbrücken musstest. Klar. Was waren das für Herausforderungen und wie haben die sich geäußert in dem Prozess?
Zum Beispiel war es schwierig, Schnürsenkel binden, weil meine linke Hand auch taub ist. Ich habe kein Gefühl in den linken Fingerspitzen. Und das war schwierig. Also Schnürsenkel, das hat ewig gedauert, bis ich Schnürsenkel binden konnte. Oder bis ich, das kann ich jetzt erst seit kurzem vom Fußboden alleine aufstehen. Konnte ich auch nicht. Jetzt kann ich es, aber hat ewig gedauert.
Und wie schaffst du es, in diesen Zeiten dann trotzdem positiv zu bleiben? Weil für die Menschen da draußen, auch wenn die das jetzt wahrscheinlich hören, das sind ja Banalitäten, das waren für dich auch Banalitäten vor diesem Unfall.
Vorher, ja. Das stimmt.
Wie schafft man es, im Kopf positiv zu bleiben?
Das ist eine gute Frage. Wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich kein besonders positiver Mensch. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier sagen darf, aber bei mir ist das Glas eigentlich immer halb leer und nie halb voll. Das war aber immer schon so. Das war auch früher schon so.
Gab es dann nicht als Konsequenz daraus, oder die Frage stelle ich mir gerade hier in meinem eigenen Kopf, gab es dann nicht auch die Angst, sich selbst ein Stück weit zu verlieren in dem Prozess, vor allem wenn man dann nicht immer durchweg positiv ist?
Nö, die Angst gab es eigentlich nicht. Ich habe mir halt immer Ziele gesetzt. Mhm. Ich wollte Ziele haben. Zum Beispiel die WM in Brasilien. Das war ein ganz großes Ziel von mir. Dann vom Fußboden alleine aufstehen können, war auch so ein Ziel. Oder eben Schnürsenkel binden. Es gibt auch kleinere Ziele.
Und diese Ziele, haben die sich, wie haben die sich geäußert? Waren das Ziele, auf die du quasi, die dir vorgegeben wurden von Ärzten, weil die dir gesagt haben, okay, das musst du jetzt machen, damit es einen Weg zurück gibt in das, in Anführungszeichen, normale Leben? Oder waren das einfach Sachen, die du unbedingt wolltest, unabhängig von jeder anderen Meinung?
Die ich unbedingt wollte. Ich wollte unbedingt aus der Reha rausmarschieren auf meinen eigenen Beinen. Das waren eigentlich alles meine Ziele. Ich habe zum Beispiel eine kleine Löffelliste gemacht mit Dingen, die ich unbedingt noch tun möchte, bevor ich selbigen abgebe. Und auf dieser Löffelliste steht zum Beispiel auch mal nach Australien fliegen. Ich war noch nie in Australien. Mhm. Ich war wirklich in Europa überall, aber noch nie in Australien. Das ist der einzige Kontinent, der mir noch fehlt. Da muss ich noch mal hin.
Das kriegst du hin, ich bin mir ganz sicher.
Das kriege ich auch
wenn
hin.
Ich diese Stärke hier durch den Bildschirm mitbekomme,
das
dann
sicher hin.
Das wirst du hinkriegen. Apropos Stärke, es gibt ein wunderbares Buch von dir, das heißt immer noch Ich, mein Weg zurück ins Leben. Und in diesem Buch beschreibst du, und das hat mich total ergriffen, dass es auch mal okay ist, keine Kraft zu haben und dass es auch mal okay ist, den Alltag gerade so wie er ist, nicht bewältigen zu können. Und ich fand die Message und die Botschaft, die finde ich so unglaublich wertvoll, weil wir in einer Welt, glaube ich, leben, wo wir immer funktionieren müssen, wo es immer weiter nach vorne geht und wo Stillstand im Prinzip irgendwie in dieser Leistungsgesellschaft nicht akzeptiert wird. Wie hast du das für dich akzeptiert, dass es eben auch mal diese Tage gibt?
Na klar gibt es auch mal Tage, wo man eigentlich alles hinschmeißen möchte. Aber dann treibt mich mein Hund raus. Ich habe ja einen kleinen Hund. Mhm. Und wenn es mir nicht gut geht und ich am liebsten liegen bleiben würde, dann denke ich, oh, Pauline muss raus. Und dann bin ich schon im Trott wieder drin. Also der Hund hilft. Der hilft mir sehr.
Okay, und würdest du sagen, es gibt noch andere Sachen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel auch an meine Verletzung denke, ich bin gerade auch leider Gottes verletzt und muss auch am Rande zuschauen und ich denke mir immer so, ja, mein Reha-Prozess verläuft jetzt, ist natürlich eine ganz andere Ebene als bei dir, aber der läuft auch nicht immer nur geradlinig nach oben, sondern es gibt immer wieder diese Widerstände und ich bin nach wie vor immer noch in dieser Phase, wo ich manchmal nicht weiß, wie ich jetzt den nächsten Tag angehen soll, weil mir die Ziele fehlen, weil mir einfach das Wissen fehlt, wie ich aus der Verletzung rauskommen soll. Wie hast du dich immer wieder motiviert, auch wenn es mal diesen Tag gab, wo du gedacht hast, okay, hier geht gar nichts weiter, wofür mache ich das hier eigentlich alles?
Also dann hilft mir meine Familie, ganz besonders. Eva, meine Schwester, meine Mutter und mein Bruder. Mein Vater ist leider nicht mehr da. Mhm. Der ist gestorben, ich glaube 2011. Leider Gottes. Aber meine Familie hilft mir da sehr.
Und das machen sie dann durch dir gut zureden, durch Positivität? Wie darf ich mir das vorstellen, diesen Support?
Ja, meine Schwester ist sehr positiv, das stimmt. Die ist für uns beide positiv genug.
Solche Menschen braucht man im Leben, wenn man manchmal das Glas halb leer sieht, so wie du und wie ich auch sicherlich manchmal, dann braucht man Menschen, die einen positiv unterstützen, das ist so. Du sagst weiter in deinem Buch, du bist immer noch ich. Das ist ja so eine gewaltige Aussage und du hast gerade auch beschrieben, dass Leute dich angeglotzt haben oder dass Leute dich mit anderen Augen gesehen haben. Was meinst du damit, ich bin immer noch ich?
Naja, ich habe mich von meiner Persönlichkeit her halt nicht verändert. Ich bin vielleicht ein bisschen milder geworden. Ich bin im Umgang mit den Menschen etwas geduldiger geworden. Aber an sich bin ich immer noch die gleiche.
Und war das aber auch ein Prozess, den du gehen musstest? Beziehungsweise hast du dir von diesen Worten, von diesen Blicken der Menschen dir selber auch suggerieren lassen, okay, ich bin wirklich anders? Oder war dir immer klar, dass du noch dieselbe bist?
Mir war immer klar, ich bin immer noch dieselbe. Das war mir von Anfang an klar.
Boah, ich finde das so stark, weil irgendwie könnte man ja auch meinen, und ich glaube, es gibt da auch viele, viele Menschen da draußen, die sicherlich auch mal Schicksalsschläge hatten und bei denen sich das Leben von den einen auf den anderen Tag verändert hat, die eben nicht dieses gleiche Gefühl mehr haben. Und diese Stärke, woher hast du diese innere Stärke genommen, zu dir selbst zu sagen, okay, ich bin halt noch dieselbe, auch wenn ich vielleicht gerade nicht mehr das machen kann, was ich vorher gemacht habe?
Ich glaube, dass ich da sehr viel von meiner Urgroßmutter habe, die zwei Weltkriege überlebt hat, und von meinem Vater, der wahnsinnig viel durchgemacht hat. Der hatte zwei Herzinfarkte. Als er 42 geworden ist, hat er den ersten Herzinfarkt bekommen. Der hat nichts ausgelassen. Am Ende hat er auch noch Krebs bekommen. Also der hat wirklich einiges durchgemacht. Und dann nehme ich ein Beispiel an denen, an meine Urgroßmutter und an meinem Vater. Und dann geht es auch immer weiter.
Krass. Ja, finde ich eine total beeindruckende Lebenseinstellung, wirklich. Ich glaube, wir sind gerade noch bei dem Thema. Ich würde gerne auch noch ein bisschen bleiben, weil da auch noch eine andere Komponente mit reinschwingt, mit der ich persönlich immer große, große Probleme habe, nämlich das Thema Mitleid. Ich gehe davon aus, ohne es zu wissen, wir sprechen gerade hier so intensiv zum ersten Mal, aber es wird ja sicherlich auch Mitleid gegeben haben. War das etwas, was dich berührt hat? Hat das was mit dir gemacht? Hat dich das eher genervt? Welches Verhältnis hattest du zu Mitleid von anderen Menschen?
Also Mitleid wollte ich nie haben. Mhm. Mit Gefühl, ja, gerne, aber Mitleid wollte ich nie haben.
Ich weiß genau, was du meinst, weil auch in meiner jetzigen Verletzung, wie gesagt, eine ganz andere Ebene, aber trotzdem ist es...
Was hast du denn für eine Verletzung?
Ja, leider gerade habe ich eine relativ komplexe Verletzung, wo der Arzt auch nicht ganz genau weiß, was los ist. Es ist irgendwas mit einem Nerv, der doll entzündet ist und einer vergrößerten Arterie, die auf meinen Nerv drückt. Und das in Kombination führt dazu, dass ich leider nicht Fußball spielen kann und leider auch keiner weiß, wann das wieder der Fall sein wird. Und das... hat zur Folge, dass natürlich Mitspieler und Journalisten und Freunde, die es alle nur gut meinen, absolut, aber immer wieder nachfragen, ja, wie geht's dir denn? Und ist ja so schade und wir würden nicht gern wieder Fußball spielen sehen. Und ich merke selber bei mir, dass
das
ich zwar...
Nicht.
Genau, dass ich das weiß zwar, dass sie es gut meinen, aber es nervt mich halt eher. Kennst du das?
Klar, verstehe ich. Das verstehe ich nur zu gut.
Und wie bist du, warst du dann trotzdem immer nett oder hast du versucht, dich davon abzukoppeln? Wie bist du in dieser Situation damit umgegangen, als diese Menschen es eigentlich nur gut gemeint haben?
Ehrlich gesagt, weiß ich das gar nicht mehr so genau. Wahrscheinlich habe ich dann gesagt, danke, mir geht's einigermaßen gut und nun machen wir mal weiter.
Ja. Ich muss wirklich sagen, diese Einstellung zum Leben, die ist wahrscheinlich die einzige richtige, die du haben konntest, um da rauszukommen. Zu dieser Einstellung, und das habe ich auch als Zitat von dir gelesen, passt etwas, was mir eine riesengroße Gänsehaut gestern bereitet hat. Und zwar sagst du über den Arzt, der dich operiert hat, dass ihn keine Schuld trifft, sondern dass
absolut
es einfach
nicht.
Nur großes Pech war. Und man könnte jetzt ja auch denken, okay, ehrlicherweise war das seine Verantwortung und er hätte das in Anführungszeichen machen müssen. Er hat es aber nicht, er hat versagt. Wie kommst du zu dem Schluss oder zu dieser Stärke, dass du ihm keine Schuld gibst?
Ach, dieser arme Mensch, der hat zigtausend Operationen gehabt. Und dann hat er die allerletzte Operation vor seinem Ruhestand, war meine. Und die ist komplett schiefgegangen. Dieser arme Mann, der tut mir echt leid. Also ihm gebe ich nun wirklich keine Schuld, das war einfach Pech.
Hast du noch Kontakt zu diesem Arzt, beziehungsweise habt ihr euch danach noch mal gehört, ausgetauscht, verständigt?
Früher hatten wir mal ein paar Kontakte zu den Ärzten, aber jetzt mittlerweile nicht mehr. Ich hoffe sehr, wenn er das zufällig hört, dass es ihm gut geht und dass er sich bitte, bitte keine Schuld gibt.
Das an dieser Stelle liebe Grüße, das sind, glaube ich, unglaublich schöne Worte, vor allem für einen Mann, der kurz vorm Ruhestand gewesen ist.
Das war seine allerletzte Operation.
Das war seine allerletzte Operation?
Seine allerletzte Operation.
Und das war auch schon vor der OP klar, dass es seine allerletzte ist?
Das war schon vor der Operation klar, ja. Das war die allerletzte Operation, die er jemals gemacht hat.
Das ist ja unglaublich.
Der arme Mensch, ja.
Und mich interessiert das jetzt gerade, deswegen werfe ich die Frage einfach mal ein, war das aber trotzdem, also das war ein Experte auf seinem Gebiet und es war, hast du dir verschiedene Meinungen eingeholt, weil es da unterschiedliche Spezialisten gab oder war das einfach aufgrund der Nähe zu Hamburg? Wie ist dieser Prozess gelaufen, der Entscheidung?
Doch, meine Schwester und mein damaliger Freund haben sich sehr stark informiert und haben geguckt, wer da in Frage kommt. Und da haben sie diese Ärzte rausgefunden und dann habe ich es im UKE machen lassen. Aber da haben sich meine Schwester und mein damaliger Freund informiert.
Und ich weiß, dass deine Schwester da heute auch mit dabei ist. Ich hoffe, sie gestattet mir die Frage trotzdem. Du kannst mir vielleicht davon berichten, hat sie Schuldgefühle gehabt im Nachgang aufgrund der Tatsache, dass sie den Arzt mit ausgewählt hat, oder war das einfach nie Thema?
Das glaube ich nicht. Das war auch nie ein Thema. Mhm. Es war einfach nur Pech.
Ja, und dieses Pech, das gab es natürlich. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob dir bewusst ist, dass trotzdem so, wie du redest und so einfach, wie du das darstellst, so einfach ist es ja sicherlich nicht gewesen. Aber durch diese Einfachheit gibst du Menschen unglaublich viel Kraft, weil du halt ein Thema so ein bisschen entlädst, was ja hoch emotional ist. Ist dir bewusst, dass du gerade nach diesem Schicksalsschlag, vorher natürlich auch schon, weil du eine Person der Öffentlichkeit warst, aber ist dir bewusst, dass du nach diesem Schicksalsschlag ein Stück weit ein Vorbild für andere Menschen geworden bist?
Ja, das hat man mir immer gesagt. Ich wollte nie ein Vorbild sein. Mein Vater hat immer einen schönen Spruch gehabt. Es nützt nichts, über vergossene Milch zu reden. Es ist passiert und nun ist es halt so. Jetzt muss man versuchen, das Beste draus zu machen.
Und als du aber davon erfahren hast oder mitbekommen hast, dass Leute zu dir aufschauen und dass du vielleicht auch Vorbild bist für Menschen, die vielleicht Ähnliches durchgemacht hast, was würdest du sagen, könntest du diesen Menschen mitgeben, wenn sie selber mit sich am Struggeln sind, wenn sie selber nicht genau wissen, wie es weitergeht? Was war dein größtes Learning aus dieser Phase, aus diesem Prozess?
Niemals aufzugeben und verschiedene Ärztemeinungen einzuholen. Nicht sich mit der Erstbesten begnügen, ganz viel recherchieren und auf jeden Fall niemals aufgeben. Alle haben gedacht, ich würde mein Leben im Rollstuhl verbringen. Das habe ich nicht getan. Also es geht irgendwie immer weiter.
Das geht wirklich immer irgendwie weiter und nicht nur irgendwie, sondern halt nicht im Rollstuhl, sondern auf den eigenen Beinen. Und ich glaube, das ist allein schon Stärke genug oder Ausdruck von Stärke genug. Gibt es denn neben dem, was du hier gerade beschrieben hast und was du anderen Menschen mitgeben kannst, auch Sachen, die du so rückblickend betrachtet nicht mehr machen würdest, weil du glaubst, dass sie eher so einen hemmenden Einfluss auf deinen Prozess gehabt haben?
Also wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich die Operation wahrscheinlich nicht noch einmal machen lassen. Das würde ich vermutlich, nach all dem, wie es jetzt gelaufen ist, würde ich das vermutlich nicht noch einmal so machen.
War das damals eine Möglichkeit zu sagen, okay, wir machen es nicht und schauen einfach mal, was passiert? Oder was wären die Konsequenzen gewesen?
Natürlich hätte ich sie nicht machen müssen. Aber wenn ich sie nicht gemacht hätte, wäre ich wahrscheinlich ein paar Tage später tot gewesen. Das war dermaßen brüchig, dieses Aneurysma, dass es ja während der Operation schon geplatzt ist. Es wäre also sehr wahrscheinlich gewesen, dass es dann kurze Zeit später gerissen wäre. Aber dann wäre es halt vorbei gewesen.
Und wenn wir dann noch mal einmal zurückspringen in diese Zeit, wo du es dann gehört hast, das war, wenn ich mich richtig informiert habe, ja einfach nur eine Routineuntersuchung. Bedeutet das im Umkehrschluss auch, dass du generell schon totales Glück hattest, dass es überhaupt bei dieser Untersuchung erkannt worden ist und dass es auch davor schon hätte platzen können zu jeder Zeit?
Es hätte jederzeit platzen können. Ich wollte mir eigentlich ursprünglich die Augen lasern lassen. Und dann hat ein befreundeter Arzt zu mir gesagt, Monika, lass erst mal in deinen Kopf gucken, ob da auch alles in Ordnung ist, bevor du dir die Augen lasern lässt. Und dann bin ich tatsächlich in die Klinik gegangen und habe da einen MRT machen lassen vom Kopf. Und da habe ich dann schon durch die Scheibe gesehen. Die Ärzte kamen und wuselten und wuselten. Und da war mir total klar, irgendwas stimmt nicht. Und dann haben sie mir eröffnet, dass da ein Aneurysma ist im Kopf. Das ist quasi per Zufall rausgekommen, weil ich mir meine Augen habe lasern lassen wollen. Wenn ich das nicht gemacht hätte, dann wäre ich wahrscheinlich irgendwann tot umgefallen.
Das ist ja auch eine unfassbare Erkenntnis. Also kann man, das hört sich jetzt vielleicht total blöd an, aber ist das vielleicht auch trotzdem Glück im Unglück?
Kommt ganz drauf an, wie man es sieht, ne?
Und wie siehst du es, wenn ich fragen darf?
Also ich sehe es nicht als Glück, nein.
Du siehst es nicht als Glück, weil sich dein Leben so doll verändert hat und es im Prinzip einfach ja nichts mehr so ist wie vorher?
Ganz genau. Weißt du, es ist schwer, auf andere Menschen angewiesen zu sein, abhängig zu sein von anderen Menschen. Das war ich nie. Ich hatte immer einen extrem starken Selbstverwirklichungsdrang. Ich wollte immer eigenständig sein. Schon als, ich glaube, 16-Jährige habe ich mir einen Job gesucht und bin im Jeansladen gewesen und habe Jeans verkauft, weil ich kein Taschengeld mehr annehmen wollte von meinen Eltern. Also ich wollte immer eigenständig sein. Und dann bin ich mit 18 ausgezogen nach Altona. Sehr zum Entsetzen meiner Eltern. Nach Altona. Hilfe. Und dann habe ich dann eine kleine Wohnung bezogen. Ich bin immer sehr, sehr eigenständig gewesen. Also für mich ist das quasi Worst Case.
Ist
jetzt auf andere angewiesen zu sein.
Okay, ist das also auch das in Anführungszeichen Schlimmste an dieser ganzen Veränderung nach dem
Absolut.
Prozess, dass du halt nicht mehr so leben kannst, wie du es ja eigentlich wollen würdest jeden Tag?
Ganz genau.
Kannst du uns erzählen, was das genau für Abhängigkeiten sind, die dich hemmen?
Ja, das kann ich dir sehr gut sagen. Und zwar zum Beispiel, wenn es Treppengeländer gibt, Treppen ohne Geländer, dann bin ich aufgeschmissen. Mein Gleichgewichtssinn ist so stark geschädigt, dass ich keine Treppen ohne Geländer gehen kann. Und wenn da eine Treppe ist, kein Geländer, dann Feierabend. Kann ich nicht ran.
Weil du würdest dann wirklich einfach, also verzeih mir diese naiven Fragen, aber du würdest
hinfallen.
Einfach umfallen. Weil
ich
du
würde hinfallen, ja.
Und wird es auch nie wiederkommen? Das heißt also, ist es so, dass dieser Gleichgewichtssinn durch dieses künstliche Koma und die OP so stark geschädigt ist?
Das wird nicht wiederkommen, nein.
Unfassbar. Und wann war dieser Moment aber trotzdem, als du das für dich akzeptiert hast, okay, es ist jetzt nicht mehr das Leben, was ich vor der OP hatte, aber es ist trotzdem noch ein Leben und ich kann trotzdem dankbar sein, dass ich lebe. Wann war dieser Moment der Akzeptanz? Weil ich glaube, Akzeptanz gerade in deinem, bei deiner Geschichte ist ja unfassbar wichtig, oder?
Das stimmt vermutlich so richtig. Akzeptiert habe ich es bis heute nicht. Aber ich bin wahnsinnig dankbar für die Arbeit, die ich habe. Mhm. Die ging ja los mit der Sportbild. Mhm. Dann war ich bei Sky. Das habe ich Carsten Schmidt zu verdanken, dass er mich zu Sky geholt hatte. Und dann Stefan Schmitter für RTL. Also da die Arbeit. Die Arbeit holt mich aus jedem Tief raus.
Ja, das bedeutet auf jeden Fall, dass die Arbeit nicht nur eine Arbeit ist, sondern im Prinzip auch einfach ja so ein bisschen
Erfüllung.
Stück weit Passion und Erfüllung. Und das ist, glaube ich,
das stimmt.
Das hat ja dann quasi auch wieder angefangen. Und dann kommen wir zu dem Moment 2011, den du gerade angesprochen hast. Du hast dich dann entschieden, nachdem Leute dich auch angeschaut haben und du das Gefühl hattest, dass sich das Bild gegenüber dir so ein bisschen verändert hat, dich dafür entschieden, wieder dich in die Öffentlichkeit zu wagen. Es gab 2011 dann dein Comeback, dein erster großer Auftritt bei der Goldenen Kamera, wo du auch einen Ehrenpreis erhieltest. Was war das für ein Moment nach dieser Zeit, nach dieser Leidenszeit? Kannst du uns mal mitnehmen in diesen Moment?
Naja, ich wollte halt meinem Lebensgefährten etwas zurückgeben und habe ihm dann blöderweise einen Heiratsantrag auf der Bühne gemacht. Heute würde ich das natürlich nicht mehr machen, aber in dem Moment dachte ich, ich würde ihm was zurückgeben können. Mhm. Ich wollte einfach ihm zeigen, dass ich extrem dankbar bin für alles, was er für mich getan hat.
Und unabhängig von diesem Heiratsantrag war es ja trotzdem auch einfach der erste Moment, wo du wieder sagen konntest, okay, ich bin jetzt wieder da, ich bin Monika Lierhaus und ich habe mich zurück ins Leben gekämpft. War dir das auch bewusst, wie groß dieser Schritt war und was das für ein großer Moment war? Oder war auch das eigentlich gar nicht so besonders?
Also für mich war das ehrlich gesagt gar nicht so besonders. Ich war sehr gerührt von Günter Netzer und seiner Ansprache. Ja. Das war großartig. Ich mag ihn sowieso sehr gern, den Günter. Aber ansonsten war es auch für mich nichts Besonderes, nein.
Wahnsinn irgendwie. Ja. Ich schlüpfe ja auch quasi durch den Podcast in eine andere Rolle und ich merke so, wie durch die Gespräche auch was bei mir entsteht und dass ich selber auch immer ganz, ganz viel mitnehme in den Gesprächen. Ja. Kannst du das nachempfinden, beziehungsweise gibt es Situationen, an die du dich besonders gerne zurückerinnerst, weil sie dir eben was hinterlassen haben nach so einem Gespräch?
Absolut. Am allerliebsten erinnere ich mich an 2014, das Interview mit Joachim Löw. Mhm. Das war eigentlich mein Highlight. Das war wirklich das Größte für mich. Und Dirk Nowitzki treffen zu dürfen, das war auch toll. Den habe ich in Frankfurt getroffen.
Joachim Löw hatte ich ja auch die große Ehre, mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen, als er noch Nationaltrainer war.
Richtig.
Und ich glaube, da sind wir uns beide einig, was das für ein toller Mensch ist.
Wahnsinn.
Was, Was genau ist dir da geblieben? War das einfach dieses Interview oder war das dieses Gesamtkonstrukt, weil du ja auch immer auf diese WM 2014 quasi hingearbeitet hast, dass das dann einfach auch nochmal da zur Explosion gekommen ist? Was war das, dass dieses Interview so besonders gemacht hat?
Das war wahrscheinlich tatsächlich die Erfüllung meines Traums. Mhm. Ich habe das so sehr gewollt. 2014 nach Brasilien und dann das Interview mit Löw. Das war für mich einfach die Erfüllung meines Traums.
Wahnsinn. Und das ist doch eigentlich am Ende des Tages so, ich bin auch ein Träumer und ich habe auch Träume, die manchmal wahrscheinlich total Banane sind, aber ich brauche das halt, weil man dann, wie du auch das schon so oft gesagt hast hier, etwas hat, worauf man hinarbeiten kann und muss und darf am Ende des Tages auch.
Absolut.
Hast du noch Träume? Gibt es dann noch, was dich noch antreibt, wo du gerne hin möchtest?
Also, ich muss unbedingt noch mal nach Australien. Wie gesagt, das ist da auch der einzige Kontinent, der mir wirklich noch fehlt. Ansonsten habe ich schon eine Menge gemacht. Ich habe einen Tandemsprung gemacht. Ich habe Paragliding gemacht. Ich habe eine Menge gemacht. Aber in Australien war ich noch nie. Das kommt dann als nächstes.
Da sind wir schon zwei Personen, weil ich möchte auf jeden Fall auch noch mal nach Australien. Das ist auch ein Kontinent, den ich noch nicht gesehen habe. Wenn wir jetzt unter dieses ganze Thema und diesen ganzen Prozess quasi in so einen imaginären Schlussstrich ziehen würden und du jetzt quasi darauf zurückschaust, auf diesen Prozess, was hat der dir gegeben, beziehungsweise was hat sich in Bezug auf dein Leben ganz konkret verändert, was ja vorher einfach ganz normal war?
Also ich kann halt nicht von heute auf morgen irgendwie verreisen. Das zum Beispiel, das geht leider nicht mehr. Das würde ich gerne mal wieder machen. Das geht eben nicht mehr so einfach. Aber was hat sich sonst verändert? Eigentlich gar nicht mehr so viel, wenn ich ehrlich bin. Ich arbeite wieder, was mir wahnsinnig viel Kraft gibt und auch Mut, weiterzumachen. Aber ansonsten wüsste ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht.
Würdest du sagen, dass wenn dir die Möglichkeit jetzt nicht gegeben werden würde, weiterhin arbeiten zu dürfen und weiterhin das machen zu dürfen, was dich erfüllt?
Das wäre das Schlimmste für mich. Das wäre eine Katastrophe, wenn ich nicht arbeiten dürfte.
Weil dir dann dieser Antrieb fehlt, weiterzumachen und auf was hinzuarbeiten?
Ganz genau. Ganz genau. Nee, wenn ich arbeiten darf, bin ich glücklich. Vor allen Dingen bin ich dann auch schmerzfrei. Wenn ich arbeite, bin ich schmerzfrei.
Wie meinst du das, wenn ich fragen darf? Du bist schmerzfrei?
Naja, ich habe halt sehr, sehr starke Rückenschmerzen. Seit der Koma-Geschichte habe ich immer zu Rückenschmerzen. Aber wenn ich arbeite, bin ich quasi schmerzfrei.
Das ist, glaube ich, die letzte Bestätigung dafür, dass Arbeit in deinem Fall sogar ein Stück weit Therapie ist, würde ich sagen.
Absolut.
Du weißt, dass wir hier in dem Podcast natürlich, und wir haben unfassbar viel schon jetzt über mentale Gesundheit gesprochen, aber erlaube mir noch diese Frage in dem Prozess, wo es ja auch viel um den Kopf geht, um sich weiter nach vorne zu pushen und weiterzumachen, wird man immer wieder vor Herausforderungen gestellt. Waren die Herausforderungen irgendwann auch so groß, dass du dir mal selbst dann Hilfe suchen musstest, dass du Gespräche geführt hast mit Experten zu dem Thema?
Es gab mal eine Zeit, da wollte meine Schwester mich zu einer Psychologin schleppen. Ich bin einmal hingegangen und ich habe die ganze Stunde über nur geheult wie ein Schlosshund. Da habe ich gesagt, nein, das ist einfach nichts für mich. Das war das erste und letzte Mal, dass ich bei einer Psychologin war.
Und
das kommt für mich einfach nicht in Frage. Ich mache die Dinge meistens mit mir selbst aus und damit bin ich auch ganz gut gefahren.
Hast du das Gefühl, dass du dann einfach, hast du geweint, weil du nicht bereit warst, dieses Gespräch zu führen oder weil du gemerkt hast, es ist einfach nichts für mich, was mich weiterbringt?
Das war überhaupt nichts für mich, wirklich nicht. Nee, ich mache die Dinge gerne mit mir selbst aus.
Und das hast du während des gesamten Reha-Prozesses auch immer so gehandhabt, also bis auf Familie immer. Und Freunde, die da waren, es war eigentlich so quasi du mit dir selber oder du gegen dich selbst quasi immer?
Ganz genau, immer schon.
Wahnsinn, finde ich total spannend. Ich kann mich daran erinnern, dass es bei mir auch mal so eine Zeit gab, wo ich das versucht habe, dann quasi mit mir selber die Sachen auszumachen. Aber ich wiederum habe dann gemerkt, dass es einfach mal dieses Druck ablassen und einer objektiven Person, die keine Meinung hat, quasi einfach mal alles zu berichten und um die Ohren zu pfeffern, mir total viel Sinn gegeben hat und ein bisschen was befreit hat. Aber ich finde es spannend, dass du in so einem, ja, brutalen Prozess quasi dann nur auf dich selbst gehört hast quasi.
Ja, und natürlich auch meine Familie.
Wenn wir jetzt gleich zum Abschluss dieses Gesprächs kommen, wir haben gerade über die Frage, wie geht's gesprochen, beziehungsweise sind mit der Frage, wie geht's eingestiegen.
Gestartet.
Ganz genau. Und du hast gesagt, dass dir das eigentlich gar nicht so gefällt. Wahrscheinlich hast du dementsprechend auch schon so ein bisschen die Frage beantwortet, aber trotzdem, wie hat sich das Verhältnis zu dieser banalen Frage, wie geht's, auch verändert? Weil früher war es ja einfach nur ein wie geht's und jetzt ist es halt natürlich auch immer ein wie geht's, in Anführungszeichen auch mit einem Beigeschmack, weil die Leute natürlich auch wissen wollen, ja, wie geht's dir wirklich? Was ist los? Wie fühlst du dich? Wie hat sich also auch das Verhältnis zu solchen Fragen verändert für dich?
Na, ich bin mir gar nicht so sicher, wenn man mich fragt, wie geht's, ob die wirklich wissen wollen, wie es mir tatsächlich geht. Das ist immer die Frage, weißt du?
Warum denkst du, dass die das manchmal nicht wissen wollen?
Naja, wer will schon sich anhören, dass es einem nicht so gut geht?
Mhm.
Auf der anderen... sind wir wieder wie beim Anfang.
Das stimmt, da sind wir wieder wie beim Anfang. Ja. Auf der anderen Seite, glaube ich, ja, ist es manchmal wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht zu erfahren, wie es einem geht, aber dafür müsstest du dann wahrscheinlich auch einfach sagen, okay, ich öffne mich und ich möchte gerne, dass du daran teilhast, wie es mir gerade geht, aber du hast ja quasi gerade schon bestätigt, dass du das lieber gerne mit dir selbst beantwortest.
Das stimmt.
Wenn wir dieses Gespräch jetzt nochmal abrunden zum Ende, Thema Vorbild und Thema, okay, ich mache hier oder bin vielleicht einen Prozess gegangen, den andere Menschen auch durchmachen müssen oder ja, das schon durchgemacht haben. Was ist das, was du diesen Leuten am ehesten mitgeben könntest? Was würdest du sagen, lohnt sich wirklich daran festzuhalten, weil es dir selbst auch geholfen hat?
Niemals aufzugeben. Wie aussichtslos die Lage sich ja auch darbietet oder erscheint, niemals aufgeben. Das ist für mich das Wichtigste gewesen. Immer weiterzumachen. Da halte ich es mit Olli Kahn. Weiter, immer weiter.
Weiter, immer weiter ist doch ein wunderschöner Schlusssatz zu diesem wahnsinnig aufreibenden und intensiven Gespräch. Liebe Monika, ich muss wirklich sagen, ich bin... unglaublich begeistert von deiner Stärke und von deinem Mut. Du bist eine Inspiration für mich und für viele da draußen, das weißt du hoffentlich. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du da warst und dich für uns hier in diesem schönen Gespräch geöffnet hast. Danke dir.
Ich danke dir, Robin.
Wow, ihr Lieben, ich muss hier mal eben ein ganz kleines bisschen durchschnaufen, weil ich glaube, das war eine sehr, sehr intensive Folge zum Hören, glaube ich auch, aber vor allem auch für mich als Interviewer eine sehr große Herausforderung natürlich, weil es mal ein anderes Gespräch war. Das gehört auch dazu und ich glaube auch, ich habe das ganz gut gemeistert. Lass da gerne mal Feedback da, weil auch daran wachse ich natürlich. Ich glaube, wir haben hier heute eine Person gehört, die unfassbar stark ist, die eine unfassbare Inspiration ist für uns alle da draußen, sich so zurück ins Leben zu kämpfen und ja, das Ganze einfach so als normal anzusehen und irgendwie keinen Funken Enttäuschung oder Wehmut zu haben, sondern halt einfach weiterzumachen und zu sagen, okay, ich gebe demjenigen, der das in Anführungszeichen verbockt hat, hier überhaupt keine Schuld, sondern das ist das Leben und es geht genauso weiter. Ich glaube, das ist unfassbar inspirierend, eine ganz, ganz große Inspiration für mich. Deswegen bin ich dankbar, dass ich einfach auch die Möglichkeit hatte, sie zu interviewen, weil das macht man auch nicht alle Tage. Ich bin mit ihr groß geworden, wir haben es im Gespräch gehört, Sportstudio, das war mein Ein und Alles früher und deswegen, ganz, ganz wunderbares Gespräch. Bitte lasst Feedback da, wie ihr es fandet. Lasst auch gerne 5 Sterne da, wenn ihr es genauso cool fandet wie ich im Gespräch. Hier geht es nächste Woche auch mit der Sonderfolge und Monika Lierhaus weiter. Freut euch auch darauf. Kopfsache mit Monika Lierhaus. Einmal durchschnaufen und durchatmen diese Woche und dann geht's hier nächste Woche weiter. Liebste Grüße. Euer Robin. Macht's gut. Ciao, ciao.
Das war Wie geht's? Mit Robin Gosens. Ton und Schnitt Robin Richter. Sounddesign Robin Richter und Jonas Hafke. Produktion und Management Julian Bruckmann. Redaktion Robin Gosens. Überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.